Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, heute ganz besonders auch in diese Richtung gesprochen, liebe Geschwister der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft, euch allen wünsche ich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Rebecca musste beim Lesen des Predigttextes ganz schön aufpassen heute, denn unser Predigttext ist kein zusammenhängender Text gewesen. Er besteht aus drei Verssammlungen des 5. und 6. Kapitels eines Briefes, den Paulus an eine Gemeinde in der heute türkischen Landschaft Galatien geschrieben hat. Ein wichtiges Stichwort darin ist das Leben aus dem Heiligen Geist Gottes. Im Gegensatz dazu steht das Leben aus dem Fleisch. Da hieß es, wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Seit dieser Brief geschrieben wurde, hat sich das Leben vielfältig verändert. Verändert hat sich auch, was wir aus der Bibel heraus hören und verstehen. Der Gegensatz von Fleisch und Geist beispielsweise muss erklärt werden. Für das Wort Fleisch, das Paulus hier verwendet, gibt es im Deutschen kein Wort ähnlicher Bedeutung. Der normale Mensch, im alltäglichen Leben auf sich allein gestellt, mit seiner Leiblichkeit, seinem Hunger, seinen Sorgen, Trieben und Begierden, seiner natürlichen Selbstsucht und seiner Angst vor dem Tod, das ist der fleischliche Mensch. Es geht hier nicht um den einfachen Gegensatz von Fleischeslust einerseits und Enthaltsamkeit andererseits. Paulus denkt an dieser Stelle viel weiter. Fleisch ist für ihn der totgeweihte Raum der Sünde. Aus diesem Raum sind die Christen befreit. Wo der Glaube an Jesus lebt, da herrscht ein anderer Geist, der Geist Gottes, der sich in der Liebe des gekreuzigten Christus zeigt und darum selbst ein mächtiger Impulsgeber für die Liebe ist, der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Dieser Geist befreit von Begierden, Sünden und Selbstrechtfertigungen. Wenige Verse vor unserem Predigttext hat Paulus deutlich unterschieden zwischen den Früchten eines Lebens ohne Gott und den Früchten eines Lebens im Kraftfeld des Heiligen Geistes. Er schreibt, es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich vom Fleisch, also der eigenen Natur, beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, aber auch Neid, Trunkenheit, Fresssucht und dergleichen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und, schwierigste Vokabel, Selbstbeherrschung. Bei Paulus habe ich manchmal das Problem, dass er so theologisch-theoretisch argumentiert, aber hier im Galaterbrief argumentiert er doch sehr tiefsinnig über den Umgang mit konkreten Situationen. Er schafft es, das Praktische des Lebens theologisch zu begründen, sodass Theorie und Praxis, Glaube und Anwendung nicht auseinanderfallen. Der rote Faden durch die drei Textabschnitte ist die Aufforderung, dass ihr, die ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, eure Geistlichkeit im Leben umsetzt. Und so lassen sich hierzu vier verschiedene Themen finden. Erstens geht es Paulus darum, dass wir, die wir dieses neue Leben haben, uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Zweitens will er, dass wir Gutes tun und einander Lasten tragen und mahnt uns damit zur Geschwisterlichkeit. Drittens schreibt Paulus zwar auch bedrohlich klingende Warnungen nieder, aber auch die entscheidende Verheißung an uns, die uns ein befreites Handeln ermöglicht. Und schließlich, viertens, gibt er jedem Einzelnen Verantwortung, aber auch Entlastung mit auf den Weg, indem er noch angemessene Zeit zum Handeln voraussetzt. Gleichzeitig geht es Paulus auch um das grundsätzliche Verständnis des Evangeliums, in dem der Geist und die Freiheit eine große Rolle spielen. Eine programmatische paulinische Parole lautet: Der Herr ist der Geist. Und wer sich diesen Satz zu eigen macht, zeigt an, wessen Geisteskind er ist und ordnet sich ein in diesen Machtbereich Gottes. Sowohl mit seinem leiblich alltäglichen Leben als auch mit seinen geistigen und geistlichen Aspekten der Existenz. Ein Leben im Geist Gottes und Freiheit gehören zusammen. Denn der Vers an die Gemeinde in Korinth geht weiter. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Tatsächlich, der frohen Botschaft folgt die Freiheit. Das Evangelium ruft geradezu in die Freiheit. Freiheit ist Gott gewollt und Geist gewirkt. Geistesgegenwärtig gilt es, diesen Freiraum einzunehmen und auszufüllen. Doch wer sich selbst kennt, weiß, Leben in Freiräumen zu gestalten, ist nicht unbedingt einfach. Aus der Freiheit können auch falsche Folgerungen gezogen werden. Manche Geisterfahrer rufen uns zu: Es ist alles erlaubt! Und ermutigen dazu, sich grenzenlos in Selbstfindung und Selbstgenuss auszuleben. In Galatien war das damals problematisch. Da gab es dramatische Konflikte. Wenn die alttestamentlichen Gesetze und Ordnungen nicht mehr galten, konnte man sich jetzt selber aussuchen, welche Gebote der Tora noch gehalten werden mussten. Es muss doch bitteschön noch Regeln geben. Wo kommen wir hin, wenn jeder macht, was er will und nur noch dem eigenen Glück, der persönlichen Wahrheit nachjagt? Paulus verteidigt die Freiheit als Auswirkung des Evangeliums. Sie ist für ihn ein ganz hohes Gut. Selbst der Missbrauch der Freiheit zerstört für ihn nicht den positiven Gebrauch der Freiheit. So betont er zweimal im Korintherbrief: Alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles dient zum Guten, alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Das sagt er im Kontext der Freigeister und deren Sinnenfreuden mit fremden Frauen und er rät ihnen dringend, das bleiben zu lassen. Und später im Zusammenhang einer Auseinandersetzung über jüdische Speisevorschriften: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Freiheit heißt nicht, seine freie Geisteshaltung dem weniger Freien aufzudrängen oder gar zwanghaft aufzunötigen. Bewusst auf die Durchsetzung eigener Wünsche, Meinungen und Standpunkte zu verzichten, kann auch ein Zeichen von Freiheit sein. Und dann ist da plötzlich doch wieder das Wort Gesetz im Raum, zumindest in unserem Text. Helft einander, eure Lasten zu tragen, auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Was ist dieses Gesetz Christi? Für Paulus war das Gesetz Christi offenbar völlig klar und die ersten Christen haben das verstanden. In einem anderen Brief zitiert Paulus ein frühes Kirchenlied, den Christuspsalm: Seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das Gesetz Christi, das steht eigentlich nirgendwo geschrieben, das lernt man nicht aus Büchern. Aber schau auf diesen Christus, dann lernst du sein Gesetz. Der hat anderen die Füße gewaschen und nicht den Kopf. Der ist der Herr und macht die Sklavenarbeit für die anderen. Der ist wie ein guter Hirte dem verlorenen Schaf nachgelaufen und hat es zurückgeholt. Wenn wir diesen Christus anschauen, dann wissen wir, was sich im Geist Christi gehört. Dann ist das unser Maßstab fernab von aller Gesetzlichkeit und Gleichmacherei. Das ist die Entlastung, die Zusage des Lebens aus der Gnade und Liebe Gottes. Mit ihr lässt sich die Last tragen, die uns und anderen die Fehltritte aus Schwachheit und Bosheit bereiten. Für zwischenmenschliche Beziehungen jeglicher Art bedeutet dies, Freiräume zu erhalten und zu gestalten. Auch ein Ehepaar muss nicht immer auf einem Tandem unterwegs sein, falls das bedeuten sollte, immer im gleichen Takt treten zu müssen oder treten zu lassen. Geistvoll wäre es auch, von Zeit zu Zeit neue Weichenstellungen zu bedenken, um nicht auf eingefahrenen Gleisen irgendwann aufs Abstellgleis zu rollen. Raum sollte bleiben für geistliche Freiübungen, damit nicht geistlos gewordene Rituale regieren. Der Geist Gottes zeigt uns Christen unsere Zugehörigkeit zum auferstandenen Christus und unsere Teilhabe am ewigen Leben. Die Gewissheit dieses Glaubens setzt Kräfte frei, eröffnet Energie für erfinderische Wege der Liebe in und für die Welt. Sie macht zugleich frei von der Welt und frei für die Welt. Denn wer sich nicht mehr nur mit sich selbst beschäftigt, hat Zeit für andere. Mitten in diesen Zusammenhängen steht nun dieser Merksatz vom Tragen auch emotionaler Lasten und der Erfüllung des Gesetzes Christi. Ein lebendiger Glaube ist nur der, der sich äußert. Mit der Richtung unseres Handels zeigen wir an, wes Geistes Kind wir sind. Leben wir im Geist des Glaubens oder im Geist der Selbstverwirklichung? Leben wir in und mit einer Liebesgemeinschaft, mit der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft, wo wir die anderen im Blick haben, wo wir aufeinander angewiesen sind und auch mal zurückstecken müssen? Oder müssen wir unser Leben durch entsprechend eigene Aktivitäten erst mit einem Sinn versehen? Gehen wir egoistisch durch die Welt, allein auf unseren eigenen Vorteil und Nutzen bedacht? Darum fordert Paulus jeden auf, nicht nur im Geist zu leben, sondern auch einen geistgemäßen Lebenswandel zu führen, quasi als individuelle Überprüfungsmöglichkeit des eigenen Verhaltens. Aber täuschen wir uns nicht, Rückfälle sind jederzeit möglich. Das war ja auch für Paulus der Anlass für diesen Galaterbrief, weil die Christen in Galatien zum jüdischen Kultgesetz zurückkehren wollten. Auch ich muss alles daran setzen, dass die Sünde in der von ihr befreiten Wirklichkeit meines christlichen Alltagslebens nicht wieder wirksam wird und ich mir nichts, dir nichts wieder in die böse Eigensucht des von der Sünde beherrschten Fleisches zurückrutsche. Und wenn es doch passiert? Die Gemeinde soll nicht mit Fingern auf Leute nach Fehltritten zeigen. Vielmehr soll man sie wieder mitnehmen auf den besseren Weg der Heiligung. Man soll nicht geizen und neidisch sein, sondern gerne Gutes tun und teilen. Auch wir hier, wir sollten uns das immer wieder gegenseitig zusagen. Wir wollen jetzt auf Schritt und Tritt unser Leben von diesem Geist bestimmen lassen. Ihr braucht keine weiteren Rückversicherungen. Die euch geschenkte Freiheit genügt. Und es verdeutlicht nochmal, was Paulus mit seinem Satz gemeint hat: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es ist ein Hinweis auf, nein, es ist ein Zeichen der Sündenvergebung und des ewigen Lebens im Geist. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Wir können nicht nur befreit handeln und Gutes tun, wir haben sogar die Zeit dazu. Paulus drängt sonst immer, bald wird und lieber nicht, denn bald, aber hier steht ausdrücklich, solange wir noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Paulus vermittelt uns Hoffnung. Sagt uns, seid nicht nur passive Zuschauer, sondern werdet aktiv, handelt um Christi willen. Ich kann mir nicht verkneifen, an dieser Stelle einzubauen, dass das nicht einfacher wird. Es ist ein Ding, das zurzeit bestraft wird, wer Flüchtlinge aus dem Meer zieht und in einem relativ benachbarten Land, das sich wegen seiner christlichen Tradition weigert, Flüchtende aufzunehmen, wird bestraft, wer Geflüchteten mit Sachspenden weiterhilft. Bei uns werden die Bestimmungen für das Kirchenasyl verschärft. Handelt um Christi willen. Auch wenn wir die Welt um uns als Hölle empfinden, die uns den Mut zum Leben nimmt. So schlimm ist es bei uns ja nicht. Was sollen die sagen, die in Homs oder in diesen Tagen in Idlib Höllisches erleben? Auch wenn wir meinen, eine Veränderung der Situation oder Verbesserung der Lage sei nicht mehr möglich, unser Glaube richtet sich auf Christus, den Auferstandenen, der das Leben ist. Die Hölle ist bereits überwunden durch ihn. Mitri Rahab, ein palästinensischer Pfarrer in Bethlehem, hat mal gesagt, es ist nicht unsere Berufung, die Hölle zum Paradies zu machen. Wohl aber, aus dieser Hölle eine Welt zu machen, in der man leben kann. Und die christliche Hoffnung bedeutet, dass es nie zu spät ist für den Glauben an die Tat und für die Taten des Glaubens. Die christliche Hoffnung unterwirft sich nicht den Kräften des Todes und der Verzweiflung, sondern fordert sie heraus. Wir haben also genügend Zeit, Gutes zu tun. Auch dann noch, wenn wir meinen, es sei zu spät oder sinnlos. Mich beeindruckt das kolossal, dass Schwester Angela nochmal so viel Zeit und auch so viel Kraft geschenkt bekommen hat, dass sie sich nochmal auf den Weg nach Hermannstadt, nach Siebenbürgen auf den Weg macht, auch um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Ein Zeichen der Freiheit durch das Mittragen von Lasten unserer Geschwister dort. Und als ein Zeichen der ewigen Gültigkeit des Gesetzes unseres Herrn, Jesus Christus. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Amen. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die stärker ist als alles, was wir erfassen und verstehen können, stärke und tröste euch auf eurem Weg durch das Leben.